In der, ja, es ist mega viel. Ja, wir gehören zu den, unter, wir sind immer unter den 10 Hauptemittenten dieser Erde. So, also diese Verantwortung klein zu reden, ist wirklich eine gefährliche Sache.
Ständig frage ich mich Dinge, Tag ein, Tag aus, und will verstehen, wie dieses oder jenes funktioniert. Egal ob in Politik, Gesellschaft, Kultur oder Naturwissenschaft. Es gibt so viel, was mich interessiert, was neu ist, was ich lernen kann. Deswegen teilen hier bei Alles muss raus Menschen ihre Perspektive, ihren Standpunkt, ihr Wissen, ihre Haltung. Und in dieser Woche hat mich folgende Frage beschäftigt. Warum interessieren sich gefühlt so wenige Menschen nur noch für die Klimakatastrophe? Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, manchmal habe ich das Gefühl, dass wir seit 20 Jahren über dasselbe reden. Zugfahren müsste billiger werden. Fliegen ist einfach, viel zu einfach. Und trotzdem sitze ich heute da, will meiner Mutter eine Zugfahrt nach Paris schenken, 300 Euro pro Person. Der Flug kostet die Hälfte. Und während wir über Heizung, Verzicht und Urlaub diskutieren, verlieren Menschen auf den Philippinen gerade ihr Zuhause. Die Klimakrise ist längst da, nur wir führen sie immer noch als Meinungsschlacht. Mein heutiger Gast kennt das alles seit 2 Jahrzehnten. Sabine Minninger von Brot für die Welt. Sie sitzt seit 18 Jahren bei den internationalen Klimaverhandlungen, beobachtet, drängt, verhandelt. Jetzt fliegt sie nach Brasilien zur COP, dem wichtigsten Klimagipfel der Welt. Und kurz bevor sie abfliegt, kurz bevor sie ins Flugzeug steigt, ist sie zu mir ins Studio gekommen und wir reden darüber, warum die Klimapolitik in Deutschland so feststeckt, warum ausgerechnet rechte Parteien von dieser Lähmung profitieren und warum es nicht reicht, dass nur noch die überzeugt sind, die eh schon überzeugt sind. Sabine erklärt, wie kleinste Formulierungen über Milliarden entscheiden können. Ein Komma kann festlegen, ob Menschen Hilfe bekommen oder nicht. Und sie sagt klar, wir wissen längst, was zu tun ist. Es fehlt nicht an Wissen, sondern am Willen. Ein Gespräch über Frust, Mut und den Versuch, die Welt noch ein bisschen zu retten, bevor Berliner Hafenstadt wird. Und ich kann euch an dieser Stelle auch nochmal sagen, wer jetzt irgendwie sagt so, will ich mir heute einen Podcast über Klimawandel anhören, über Klimakatastrophe, ich habe dieses Gespräch geführt und war nicht eine Sekunde lang abwesend. Habe wirklich aufmerksam Sabine zugehört, weil sie einfach wahnsinnig gut auch darüber spricht. Deswegen sage ich euch, hört es euch an, werdet schlauer, so wie ich es wurde.
Redaktionsschluss für die heutige Folge war Mittwoch, der 12. November 2025 um 18 Uhr.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich habe gerade meine heutige Gästin um einen Soundtest gebeten und ich werde jetzt einfach sagen, kannst du diesen Soundtest bitte nochmal machen, weil dann weiß gleich jeder, wer du bist. Also jetzt, keiner hört zu. Sabine, kannst du mal kurz mal sagen, wie das Mikrofon klingt? Kannst du mal?
Mein Name ist Sabine Minninger und ich arbeite als Referentin für internationale Klimapolitik bei Brot für die Welt. Seit 18 Jahren begleite ich die Weltklimaverhandlungen aus dem Blickwinkel der ärmsten, verletzlichsten Bevölkerungsgruppen aus dem globalen Süden. Eine Klimaverhandlung habe ich verpasst und das war die 2021 in Glasgow, da habe ich nämlich ein Kind bekommen. Aber ansonsten habe ich alle Verhandlungen mitgemacht seit 18 Jahren.
Ich finde, so in 4000 Folgen, Alles muss raus, wurde noch nie ein Gast so präzise vorgestellt oder hat sich selber so präzise vorgestellt. Ich bin sehr froh, dass du dich jetzt einfach als Soundtest allen Hörerinnen und Hörern vorgestellt hast. Und ich bin auch sehr froh, dass du da bist.
Danke, ich bin auch sehr froh, hier zu sein.
Ich will gleich mit der ersten drängenden Frage rein, und zwar eine Beobachtung, die ich an mir selbst gemacht habe. Ich bin ein Mensch, der sich sehr für Klimapolitik und die Klimakatastrophe interessiert, weil sie mich betrifft beruflich. Ich oft auf Menschen treffe, die darunter leiden, oft mit Regierungen zu tun habe, die mit den Konsequenzen des Klimawandels umgehen müssen. Und jetzt die eigene Beobachtung, irgendwie habe ich gerade keinen Nerv dafür. Ich kann mich nicht mehr darauf konzentrieren, der Klimawandel, die Klimakatastrophe spielt in meinem Leben keine so große Rolle mehr. Und wenn es bei mir schon so ist, wird es bei vielen anderen Menschen auch so sein. Wie gehst du damit um, dass das Interesse an der Klimakatastrophe, am Klimawandel so massiv nachgelassen hat?
Ja, ich merke das leider auch in allen Gesellschaftsbereichen hier in Deutschland oder auch international. Aber im globalen Süden ist es eben genau umgekehrt. Also da ist die Klimakrise viel präsenter. Und das betrifft mich auch direkt in meiner Arbeit, natürlich. Aber zum Beispiel, wenn ich mir jetzt so meinen Bekanntenkreis durch die Klimaverhandlungen auf Facebook anschaue, jeden Tag kommen dort Nachrichten rein, wie direkt meine Arbeitskollegen im globalen Süden betroffen sind. sind. Meine wertgeschätzte Kollegin, die für die Rosa-Luxemburg-Stiftung arbeitet und aus den Philippinen kommt, die musste mit ihren Kindern jetzt evakuiert werden, wie auch 1 Million andere Menschen in den Philippinen. Da ist das Alltagsgeschäft, aber auch nicht nur Alltagsgeschäft. Also dieser Sturm in den Philippinen, dieser Taifun, der jetzt gerade seinen Landfall gestern hatte, der hat brutalste Auswirkungen dort. Ja, also das ist da ist nichts mit. Es gibt jetzt so viele andere Probleme und das nimmt mich jetzt gerade nicht ein. Aber in Deutschland, da gebe ich dir recht, das ist tatsächlich so. Das Interesse hat nachgelassen. Ich nehme an, das hat auch mit einer schwierigen geopolitischen Lage zu tun. Es gibt viele andere Nachrichten, die uns einnehmen. Es gibt einen Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine, der Nahostkonflikt natürlich, Trumps dauerhafte, was ich als Terror wirklich wahrnehme, mit seinen Zöllen rauf, runter, überall Irritationen zu verursachen. Das nimmt hier gerade so das Tagesgeschäft ein. Und man muss natürlich auch sagen, die deutschen Köpfe vergessen ganz schnell, wenn es da mal ein Hochwasser gibt und ganz Bayern stehen die Keller unter Wasser oder am Saarland oder Niedersachsen oder so schlimme Überschwemmungen, wie es da jetzt im Ahrtal gab, wo wirklich auch mal Menschen gestorben sind. Das passiert ja recht selten in Deutschland, weil unsere Frühwarnsysteme ja eigentlich wesentlich besser funktionieren als die im globalen Süden, die Anpassungsmaßnahmen hier wesentlich besser greifen, auch das Risikomanagement besser ausgebildet ist. So, also selbst sowas passiert bei uns und dann ist das ein Jahr später kein Thema mehr. Wenn die Keller wieder leer gepumpt sind, die Häuser aufgebaut sind, und dann ist das kein Thema. Und dann wird eher wieder die Kostenrechnung aufgestellt. Klimaschutz kostet uns zu viel und man vergisst eigentlich, was die Schäden kosten. Trotzdem kommen noch ein paar Punkte mit dazu. In diese Wahrnehmung, die wird auch gesteuert. Und das hat natürlich jetzt auch ganz klar mit dem Rechtsruck zu tun.
Das ist nämlich, die freuen sich doch. Die sozusagen rechte Kräfte, und die, das ist, sage ich jetzt an dieser Stelle, tatsächlich wertfrei, weil das ist das gute Recht von rechten und konservativen Kräften zu sagen, der Klimawandel ist irgendwie Quatsch, das können die gerne tun, dafür gibt es diese Demokratie, aber für die ist ja die Weltsituation gerade so perfekt. Trump und Putin und Erdogan und der Nahe Osten, der lenkt schön ab von diesem drängenden Problem, da müssen wir uns jetzt nicht hinstellen und sagen, wir wollen den Verbrenner bis 2300.
Ich glaube, das geht noch tiefer. Ich glaube tatsächlich, dass die Klimakrise durchaus verstanden worden ist. Und es wurde auch verstanden, was man tun müsste. Und diese Überforderung von so einem komplexen Thema, also die Menschen sind einfach überfordert, mit so einer Krise umzugehen. Und dann will man lieber auf die Leute hören, die sagen, ey Quatsch, ist gar kein Problem, macht weiter wie bisher, wir ändern gar nichts. Und das sind eh alles nur die größte Lüge, wie Donald Trump den so Klimawandel genannt hat. Und die größten Betrüger, die gegen den Klimawandel angehen wollen. Und in diesen Jargon reiht sich die AfD ein. Und leider auch der Rechtsruck in Europa konnte man leider auch ablesen, dass gerade junge Menschen in der EU rechts gewählt haben. Zum einen wegen dem Thema Migration, Vertreibung, Flucht und zum anderen auch wegen Klimaschutzmaßnahmen, weil sie sich davon direkt bedroht fühlen. Und das ist so paradox. Sie fühlen sich nicht bedroht durch die Klimakrise, sondern sie fühlen sich bedroht, da mit einer Verzichtsdebatte konfrontiert zu werden oder mit Verzicht.
Verstehst du sie?
Nein, ich kann sie nicht verstehen.
Verstehst du nicht, wenn du sagst, irgendwie so, ach, irgendwie, jetzt bin ich mal dran. Ich möchte auch wie meine Eltern 3-mal im Jahr in Urlaub fliegen. Ich möchte auch wie meine Eltern irgendwie 2 Autos haben. Ich möchte auch irgendwie einen Kamin zu Hause haben. Also kannst du da, ein Verständnis ist vielleicht das falsche Wort, aber so nachvollziehen, warum da so ein Bedürfnis ist?
Ich kann gut verstehen, wie man hier so als Rattenfänger unterwegs sein kann und mit Meinungsmache hier ein falsches Bild darstellt. Das ist nämlich einfach zu kurz gefasst. Man müsste der Jugend sagen, wenn er, wie ich, die 76 geboren ist, eine Zukunft in Frieden und Sicherheit haben wollt, dann wollt ihr Klimaschutz haben. So, und das steht euch zu. Und alles andere ist einfach eine Verdrehung der Tatsachen. Und natürlich auch müssen, und da muss ich mir auch selbst mit meiner ganzen Klimaschutzbubble an die Nase greifen, wir haben es nicht geschafft, dieses Thema gut zu transportieren.
Warum?
Ja.
Weil ich meine, es ist bei mir angekommen, aber ich bin eine privilegierte Gruppe von, wir gehören zu einer privilegierten Gruppe von Menschen, die den Nerv, die Zeit haben, sich damit auseinanderzusetzen. Aber warum hat es nicht noch mehr Menschen erreicht? Warum nicht irgendwie andere, die jetzt eben die AfD wählen und sagen, Klimaschutz muss abgeschafft werden?
Es ist ja wirklich gelungen, also hier so 2020 oder so 2020. Es gab ja niemand, ja, in der Politik, dem sich nicht die Nackenhaare gestellt haben, wenn er Fridays for Future gehört hat. Also, aber auch im Guten wie im Schlechten. Mhm. Also die haben so reingehauen, dass sie auch also an der Arbeit von uns, die seit, also ich rede von Umwelt- und Entwicklungsorganisationen, die seit Jahren da im Business sind, die haben das hinbekommen, dieses Thema wirklich in die Mitte der Gesellschaft zu tragen. Viel besser, als wir es hinbekommen haben.
Hättest du dich vielleicht auf die Straße kleben sollen? Also es ist unironisch.
Die haben sich ja eben nicht geklebt. Das war ja der Unterschied. Es waren ja eben die Söhne und Töchter aus der Mittelschicht, die sich nicht geklebt haben, sondern die ganz konfrontativ den Dialog mit der Politik gesucht haben. Sodass auch ein Peter Altmaier Panik bekommen hat, sich mit denen auseinanderzusetzen. Also es war ja wirklich so, jeder musste mit denen reden und sie haben auf den Dialog und auf den Protest auf der Straße gesetzt. Es gab Radikalisierung, darauf spielst du jetzt gerade an, dass es eben dann auch zu den Klimaklebern, da ist ja dann auch die Sympathie aus der Bevölkerung wieder runtergegangen. Ne? Ja. Also Tatsache hat es ja eher geholfen, diese, ich sag mal, eher konservativen, friedlichen Protestweg zu suchen und so kam man eben auch, konnte man das Thema in die Mitte der Gesellschaft tragen und dann kam es auch durch die Mitwirkung von Fridays for Future ganz klar, dass die Grünen auch Teil der Regierung wurden und ab da ging es dann einfach ist es dann schiefgelaufen, ganz einfach. Es war dann diese Überforderung. Dann kam Habeck mit der reißt uns jetzt die Heizungen raus und diese Debatte. Und plötzlich war klar, wir müssen jetzt aus dem Reden rauskommen ins konkrete Handeln. Und das muss jetzt auch eingetütet worden. Und das war natürlich dann auch die Sternstunde gewesen der Rechtsradikalen, die gesagt haben, den Klimawandel gibt's erst gar nicht. Und dann braucht man auch diese Maßnahmen nicht zu ergreifen. Habe ich Verständnis jetzt trotzdem für junge Menschen, die auch dreimal im Jahr in Urlaub fliegen wollen und so? Natürlich habe ich die. Ich bin übrigens als Jugendliche nicht dreimal im Jahr in Urlaub geflogen. Und ich wette, du auch nicht. Also von daher, diese Anspruchshaltung ist natürlich mir auch fern. Aber was dringend gemacht werden muss, es muss jungen Menschen doch ermöglicht werden, auf klimafreundliche Art und Weise einen guten und spannenden Lebensstil zu führen. Und dazu gehört zum Beispiel auch eben, dass man europaweit mit dem Zug für sehr wenig Geld reisen kann. Und all das ist ja nicht gegeben. Es ist ja immer noch so.
Wenn du das alles so erzählst, ist auch so krass. Ich höre dir aufmerksam zu und denke so, jetzt habe ich gerade wieder so eine Realisierung, dass ich mich mit all dem ja schon mal auseinandergesetzt habe und denke so, ja, natürlich, so günstig durch Europa mit dem Zug reisen. Ah, wie geil. B, die Realität sieht aber so aus. Und zwar, ich glaube, am 14. November wird der Zug von Berlin nach Paris wieder eingestellt. Eine Fahrt, ich wollte das meiner Mutter zu Weihnachten zum Geburtstag schenken, mit meinem Bruder zusammen. Wir gucken nach, 300 Euro pro Person. Ja. Wo du so denkst, na gut, dann fliege ich eine Stunde mit dem Flugzeug.
Das ist für ganz klar.
Für 150. Also, dass wir diese Debatte führen wir ja auch schon seit 20 Jahren. Mhm. Seit es eigentlich EasyJet gibt, wird dieses Gespräch geführt, nein, Züge müssten billiger werden. Mhm. Warum bist du noch nicht verrückt?
Naja.
Also ich meine, das ist ja eine Debatte, also die fängt ja bei so ganz kleinen Sachen an, wie Zugpreise. Und da gibt es dann irgendwie, weiß was ich, 30.000, wie heißt dieses Europa-Ticket für Jugendliche?
Interrail. Das war das, was ich so aus meiner Jugend kannte.
Ja. So, aber warum wirst, also ich finde das wirklich am beeindruckendsten eigentlich an Menschen, die in diesem Feld arbeiten, dass sie nicht durchdrehen.
Nee, also ja aber ich bin schon ab und zu mal frustriert und ehrlich gesagt, jetzt die letzten Tage war ich auch wirklich zu den Tränen sehr nahe zu sehen, dass jetzt aus all diesem Gerede mit, dürfen wir noch mit unserem SUV fahren und Verzichtsdebatte und ich sehe jetzt gerade, dass wirklich Freunde, deren Familien ich gut kenne und jetzt mit ihrem Hab und Gut in Philippinen in Evakuierungszentren gehen und man zittert, dass sie diesen Taifun überleben. So. Und da die Verhältnismäßigkeit herzustellen, ist das eine. Und das andere ist, dass das ja natürlich auch in ein paar Jahren hier der Fall sein wird. So, noch haben wir die finanziellen Mittel, um uns halbwegs gut anzupassen an die Klimakrise, aber bei steigenden Temperaturen wird das auch in Deutschland nicht laufen.
Man kann gerade auf der Zeit, da gibt es was ganz Hochinteressantes, haben die gemacht, so ein Tool bei Zeit.de, also für diese Zeitung, die wir alle kennen, da kannst du dein Alter eingeben und dann wird so eine Zeitleiste aufgemalt, wann du was erlebst unter optimistischen, neutralen oder pessimistischen Voraussetzungen. Und wir beide, wenn wir jetzt mal unser Alter eingeben würden, erleben das alles noch.
Natürlich. Das ist ja auch dieses, dass das nicht verstanden wird, das ist nicht ein Zukunfts- oder zukünftige Generationenproblem, sondern auch wir werden, also hoffentlich alt werden, du und ich, Thilo. Ja, also,
klopfen wir mal auf Holz.
Und genau, klopfen wir mal irgendwo dagegen und so. Also ich will schon noch irgendwie die 80 übersteigen und dann werden wir selbstverständlich die Auswirkungen erleben und übrigens nicht erst in 30 Jahren. Das kommt viel, viel schneller, sobald die Kipppunkte überschritten sind und einige sind ja schon hart angerissen, dann wissen wir überhaupt gar nicht, ja, wie eben das Weltklima sich verändern wird und welche Auswirkungen es haben wird auf uns. Und was wir auch nicht wissen, welche Auswirkungen das auf die Politik hat. Denn wenn die Klimaveränderung in Deutschland richtig spürbar wird, dann glaube ich auch nicht, dass das unsere Demokratie überleben wird.
Gibt es denn irgendeinen Staat, eine Industrienation, ich betone Industrienation, die es richtig machen?
Nein, also im Moment.
Gar keinen.
Nein, also wir haben.
Nicht mal China, wo man ja denkt mit der Elektrowelle und die machen, stellen alles um und erneuerbare Energien und.
Es ist gerade niemand wirklich auf dem Pfad, dass man sagen kann, okay, also die fahren jetzt die Klimapolitik, die man unbedingt braucht, aber trotzdem gibt es Vorreiter. Also wir sehen halt schon auch, dass Mexiko hat gestern oder vorgestern ihre Klimaschutzpläne eingereicht und die sind wirklich sehr progressiv, ja. Und wir haben auch immer wieder einzelne Staaten, die es wirklich gut machen und das ist. Und wie gesagt, Mexiko ist jetzt kein Industriestaat. So.
Aber hat eine linke soziale Politikerin als Präsidentin. Ist das der Grund vielleicht?
Ja, und glaube ich, Klimaforscherin ist auch noch gewesen oder irgend sowas. Ja, ja, ja.
So,
die hat zumindest mal Ahnung. So, ja, aber wir hatten auch mit Angela Merkel jetzt wirklich eine Kanzlerin, die die Klimapolitik richtig gut verstanden hat. Also Obama hat immer gesagt, also mit ihr alleine rede ich nicht über Klimaverhandlungen, weil sie hat ja die ersten Klimaverhandlungen in Deutschland ausgerichtet. Und sie sagt auch selbst, ich bereue es, dass ich nicht geschafft habe, wirklich hier mal, also wirklich drastischen Klimaschutz umzusetzen in Deutschland, einen fairen Anteil. Den fairen Anteil von Deutschland gemessen an den globalen Emissionen und gemessen am Klimawandel umzusetzen. Keiner hat verlangt, dass Deutschland alles alleine macht, aber wenigstens den eigenen Anteil. Sie hat es verstanden und sie hat es politisch nicht durchgesetzt bekommen. Und das ist schon ein großes Problem. Wir haben hier die wissenschaftlichen Erkenntnisse und die sind immer besser geworden über die Jahre. Also immer klarer, immer deutlicher, immer eindeutiger. Und wir haben jetzt genau umgekehrt, je besser wir wissen, ja, was getan werden muss und wo wir stehen, erleben wir gerade seit 10 Jahren einen heftigen Rückwärtsschritt. Also ich halte jetzt wieder Reden und packe PowerPoints aus, die ich vor 10 Jahren schon weggepackt habe.
Hast du mal geraucht? Beispiel,
nein.
Ich war mal starker Raucher.
Aha.
Und ich frage mich ganz oft, ist es so wie, sind wir alle so wie Raucher?
Ja, natürlich. Es ist genau dieses Ding. Du hast 99 Ärzte, die sagen dir, hör mit dem Rauchen auf, ja, weil sonst kannst du vielleicht Lungenkrebs kriegen. Und da findest du halt einen Arzt, der sagt dir, nee, Rauchen ist sogar richtig gut, mach weiter. Und übrigens, es gibt überhaupt keinen Zusammenhang, dass man von Rauchen Lungenkrebs bekommen kann. Also von daher, ja, in der Situation bewegen wir uns jetzt auch in der Weltklimapolitik. Und es ist eben diese Verdrängung, die sich durchsetzt, gepaart mit Rechtsdruck. Oder Rechtsdruck führt zu dieser Verdrängung. Oder die Verdrängung führt dazu, dass man eben rechts wählt.
Was macht denn das mit dir? Es gibt so eine Debatte, die ich auch mit Matze Hitscher schon besprochen, mit vielen anderen GästInnen in diesem Podcast besprochen habe, nämlich, dass sozusagen für Menschenrechte sein links ist, was ja totaler Quatsch ist. Was macht es mit dir, dass sozusagen sich dem Klimawandel zu stellen, die Klimakatastrophe anzuerkennen und zu sagen, wir müssen was tun, dass das links ist? Das ist doch ein vollkommen falscher Blick auf das, was deine Arbeit zum Beispiel auch ist.
Ich bin froh, dass du mir die Frage da stellst, weil seit wir jetzt eine neue Regierung haben, muss ich eigentlich überall erklären, dass für Klimaschutz einzutreten, für Klimagerechtigkeit, also auch Mittel für den globalen Süden bereitzustellen, gemäß des Verursacherprinzips, kein Thema der Grünen ist und sein darf. Es ist ein Thema für alle Gesellschaftsbereiche. Ob das jetzt die Gewerkschaften, die Kirchen, die Jugendverbände, die Industrie, die Politik, die Presselandschaften. Also alle Parteien müssen den Klimawandel zum Kern ihres Handelns machen. Natürlich, die AfD habe ich diesbezüglich abgeschrieben. Da ist Hopfen und Malz
verloren.
Aber das
verstehe ich zum Beispiel gar nicht, weil die ja auch so einen völkischen Anspruch oft haben innerhalb ihrer eigenen Parteien. Und dieser völkische Anspruch, das habe ich mir genau mal angeguckt, auch einfach aus journalistischer Neugierde, beinhaltet oft, tanzen in traditioneller Kleidung in Wäldern. Mhm. Und wenn diese Wälder weggefuttert werden vom Borkenkäfer, dann eigentlich müsste doch die AfD auch ganz vorne mitkämpfen, da an dieser Stelle, weil sie ja diese, wenn sie ihr Deutschland, was sie sich da fantasieren, erhalten wollen, gibt es da oft Eichenwälder.
Also die AfD ist als Partei und alle, die da vorne mitwirken, so, also ich fokussiere mich und nehme meine ganze Energie auf die, die wirklich was wollen und nicht die nur bremsen. Aber die Menschen, die die AfD wählen, wiederum, mit denen möchte ich unbedingt sprechen. Ja? Ja. Die AfD, die macht schon auch sowas wie Heimatschutz und von daher auch Umweltschutz. Heimatschutz, aber nur so halt in eigenen 3 Quadratmetern. Und die globalen Zusammenhänge wollen sie nicht verstehen.
Hast du es mal probiert? Gibt es da so Treffen? Wir treffen uns jetzt mit Alice Weidel und reden mal, versuchen mal zu reden.
Ich bin ja häufiger mal im Bundestag als Sachverständige eingeladen und da gibt es ja die Möglichkeit des Austauschs. Das heißt, ich war da als Sachverständige eingeladen, gebe einen Input und die AfD hat die Möglichkeit auch Rückfragen zu stellen. Da gab es zum Beispiel auch mal so eine Rückfrage von denen, die haben dann gefragt, was ich denn davon halten würde, dass man in Afrika Atomkraftwerke einsetzen könnte. Also das Naheliegendste, das Billigste, das Sicherste, das Einzige, was wirklich auch verfügbar ist in Afrika, die Sonne und Solarpanels, kommen für die nicht in Frage, weil darüber habe ich ja gesprochen. Ne? Das brauchen Klimafinanzierung zum Ausbau der Erneuerbaren in Afrika. Und dann kommen die mit so völlig realitätsfernen Ideen, ja mal ein Atomkraftwerk in Afrika. Also mal fern davon, dass es das ökonomische Argument, dass das viel zu teuer ist. Ja? Viel zu teuer. Mir geht es nicht jetzt, also über Ideologie können wir auch reden und Sicherheitsbedenken hier und da. Nur, wir haben einfach nur ein paar Finanzkröten, die bereitgestellt werden können. Die Erneuerbaren sind verfügbar, sie sind dezentral. Das ist auch in ihrem Interesse, weil die haben ja so Angst vor Flüchtlingen, die AfD. Ja, und das, die Erneuerbaren, die führen ja auch wirklich zur Elektrifizierung der ruralen Gebiete und helfen dann ja auch zur Entwicklung dort. So. Mhm. Also, dass jetzt einfach Kinder in Äthiopien irgendwo im Dorf noch abends Hausaufgaben machen können, dass überhaupt da eine Elektrifizierung stattfinden kann, dank der Erneuerbaren. Weder die Fossilen schaffen das, den letzten Meter in die Dörfer, weil die sehr zentral sind und du brauchst Netze ausbauen und so. Und die Atomkraftwerke ist also absolut crazy. So, und auf dieser Ebene unterhält man sich dann mit denen. Ja? Also sie sind
einfach, bleibst du da ernst?
Ja. Ja, weil die Blöße möchte ich mir nicht geben, aber ich hatte jetzt auch mal so einen heftigen AfD, also ich denke von der AfD gelenkten Shitstorm, weil ich auch im Bundestag war und sie haben einen vermeintlichen Klimaforscher hingeschickt, der überhaupt als Sachverständiger, also der überhaupt nicht zum Klimawandel gearbeitet hat und der hat dann einfach gesagt, es ist die Überbevölkerung Afrikas, die dazu führt, dass der Klimawandel dort herangetrieben wird und das ist ja natürlich totaler Schwachsinn. Und ich habe gesagt, naja, natürlich nicht, weil Afrika ist bevölkerungsstark und hat den allerkleinsten CO2-Fußabdruck ja, von allen Staaten dieser Erde. Und die bevölkerungsarmen Industriestaaten, die wiederum haben den höchsten CO2-Fußabdruck. Also die Rechnung geht doch hinten und vorne nicht auf. Ja, also und dann kommt natürlich auch schnell, sie sind es also selber schuld. Ne? Also dem braucht man nicht zu helfen, die sind sozusagen selbst schuld. Ja. So, und
aber es ist doch total krass, dass du im Jahr 2025 die Debatten auf diesem Niveau führen musst.
Ja, und vor allen Dingen wieder. Man hat einfach mal 10 Jahre Ruhe gehabt. Also 10 Jahre musste man diese Debatten nicht führen. Gehört es zum Menschenrecht, 3-mal im Jahr in Urlaub zu fliegen, ein dickes Auto zu fahren und die reißen uns die Heizung raus oder so. Egal. Also diese Debatten hat man 10 Jahre nicht geführt. Es war im Gegenteil. Also man hat 2015, als das Klimaabkommen von Paris vereinbart wurde, da war eine Aufbruchsstimmung gewesen. Die Investoren weltweit haben ein klares Signal bekommen, die fossilen sind jetzt ein Auslaufmodell. Die Zukunft gehört den Erneuerbaren. Volle Kraft voraus. Es wurde ein Unterstützungspaket für den globalen Süden geschnürt. Ja. Also es war alles so, alle Signale waren auf, okay, es ist jetzt verstanden worden. Jetzt haben wir diesen Gipfel da in Paris und alles, was ich jetzt eigentlich nur noch in meinem Job machen werde, ist nicht Lobby and Advocacy, was ich ja mache, also Lobbyarbeit auf die Regierung, um die voranzutreiben, was sozusagen meine Stellenbeschreibung ist, sondern eher zu gucken, dass wir jetzt direkt in die Umsetzung kommen. Und jetzt 10 Jahre nach Paris verhandeln wir immer noch den Nitty-Gritty da in Verhandlungen raus, weil natürlich jedes Wort, was umgesetzt werden muss, hochpolitisch ist.
Was ist übrig geblieben Von Paris.
Von Paris gibt es noch ein paar Hausaufgaben, die müssen noch gemacht werden. Das Regelbuch, also sozusagen Pariser Klimaabkommen ist die Waschmaschine und die Bedienungsanleitung, die ist noch nicht ganz fertig geschrieben.
Ich habe das Gefühl wirklich, dass es diese, weißt du, dass, also wenn wir das dann fertig geschrieben haben, ist vorbei. Da ist Berlin dann Hafenstadt. So stelle ich es mir dann vor.
Ja, es ist einfach zu langsam, ne? Ja. Das ist ganz klar. Also, trotzdem,
warum ist denn das eigentlich, warum ist denn das so langsam? Ich verstehe das nicht. Das ist ja so, diese Bedrohung ist ja da, sichtbar. Man kann es spüren. Man muss einfach auch, weißt du, so, die Deutschen lieben Urlaub in Florida. Man muss einfach nach Florida gucken. Also wenn du dich nicht für die Philippinen interessierst, guck nach Florida. Guck irgendwie nach Cabo, also sozusagen wieder Mexiko, wo die Leute Urlaub machen. Guck dorthin. Warum? Ich verstehe es nicht. Ist das so langsam?
Ich glaube, es liegt wirklich daran, dass man einfach diese Zusammenhänge nicht anerkennen will. Es gibt wenig politischen Willen, die Dinge anzugehen. Und es hat einfach auch, glaube ich, wirklich sowas mit Verdrängung zu tun. Und wenn ich dann eben zum Beispiel mit Unionsabgeordneten im Bundestag spreche, die sagen dann auch, ja, also die Probleme in meinem Landkreis, ja, die sind einfach anders gelagert. Die haben jetzt gerade ganz andere Dinge, die für die wichtig sind. So wirtschaftliche Entwicklung, der Schutz von Arbeitsplätzen. Und der Klimawandel hängt dann ganz hinten. Es wird aber nicht mitkommuniziert, dass natürlich der fortschreitende Klimawandel extremst schlimme Auswirkungen hat auf unsere wirtschaftliche Entwicklung, auf die Sicherung der Arbeitsplätze und menschliches Leben vor allen Dingen. So, und das ist einfach immer nur diese Entweder-Oder-Debatte. Ja, also entweder machen wir jetzt Klimaschutz oder wir retten unsere Wirtschaft. Und das ist natürlich eine Diskussion, die man jetzt vielleicht nicht von jedem Bürger erwarten muss, dass er da alle Zusammenhänge direkt mitnimmt. Aber ich erwarte es von einem Bundeskanzler und ich erwarte es von Bundestagsabgeordneten, dass sie ehrlich sind, dass sie den Menschen, die sie vorgeben zu schützen, ja, auch die ganze Wahrheit erklären. Und dazu gehört eben auch, dass man sich nicht lustig macht über Klimaschützer oder die eben diskreditiert oder dass man halt eben die Hälfte schlichtweg verleugnet oder auch herunterspielt. So, das ist nämlich auch ein Problem, wenn eben ein Bundeskanzler sagt, ach, Deutschland hat ja nur 2% an den globalen Emissionen. 2% von 100% ist ja ganz wenig. Mal so, nee, wir stehen ja, wir sind ja immer im Ranking zwischen so Platz 6, 7 oder so.
2% ist total viel.
Ja, das ist mega viel. Ja. Ja, wir gehören zu den, wir sind immer unter den 10 Hauptemittenten dieser Erde. So, also diese Verantwortung klein zu reden, ist wirklich eine gefährliche Sache.
Dieser Podcast wird von einigen Leuten gehört und ich bin mir ziemlich sicher, dass die meisten Leute, die diesen Podcast hören, so sind wie du und ich. Wir predigen sozusagen vor unseren eigenen Leuten gerade. Wie erreichen wir denn die, die nicht diesen Podcast hören? Wie erreichen wir die, die eher so Hopf und Kopf oder Hoss und Kopf oder diese andere Seite, die in einem anderen Spektrum sich bewegen? Müssten wir nicht auf diese Leute zugehen? Müsstest du nicht eigentlich zu, mir fällt jetzt Kind, was ist denn so ein rechter Podcast?
News.
Müsstest du nicht zu, ja gut, der lädt dich auch nicht ein.
Also würde mich nicht einladen,
Müsstest du mit Julian Reichelt reden?
Nein, aber es ist...
Müsstest du eigentlich? Eigentlich müsstest du. Eigentlich müsste Julian dich einladen als kritische Stimme.
Wenn er mich einladen würde, würde ich hingehen und auch darüber reden, was ich in meiner Arbeit bei Brot für die Welt in Entwicklungsländern erlebe und auch die Zusammenhänge, die auch mit dem globalen Norden zu tun haben würden. Natürlich, ja. Aber erstens mal, die wollen ja auch so Leute wie mich nicht einladen. Ist ja auch klar, weil die haben natürlich auch einfach ein Problem, mit Fakten umzugehen. Ne? Mhm. Man hat ja auch, ich sage jetzt mal, stramm Rechtsradikale und die auch das bedienen, man hat die ja ganz schnell auseinandergelegt mit 2, 3 Zahlen, weil sie einfach nicht faktenbasiert arbeiten und sie lehnen ja wissenschaftliche Erkenntnisse ab. So. Ja. Also das ist eigentlich, wäre es ja ein leichtes Spiel, aber du kommst trotzdem nicht, ja, an, weil dann sagen die einfach wie Donald Trump und sagen, ja, das sind halt Lügner. So, immer so, aber auch die Wissenschaftler sind Lügner. Ganz einfach, alles Lügner. Und von daher kommt man da schwer ran. Also ich glaube, es ist doch wirklich wichtig, dass wir eher an die gesellschaftliche Mitte rantreten. Auch an konservativ, ganz klar. Und die müssen wir erreichen. Und an die müssen wir ran. Und dann kann ich... Ja, das reicht ja auch schon einfach, welche Gespräche führt man auf dem Arbeitsplatz, welche Gespräche führt man mit der Familie, wie verhält man sich zu diesen Themen, ne? Also, wenn man halt...
Müsst ihr härter werden? Liebe Patreons, diese kleine Werbung gilt euch. Danke, 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 danke. Das waren kleine Küsse als Dankeschön, dass ihr jeden Monat mehr werdet und diesen Podcast unterstützt und alles, was dazugehört, den Buchclub. Jetzt auch bald wahrscheinlich Ausschnitte aus Filmen, die wir nicht in unseren Filmen benutzen. Das finde ich ganz toll. Und für diese Woche, was gibt's für die Patreons? Es gibt nochmal ein Gespräch mit Sabine Minninger, nämlich direkt von der COP, live aus Brasilien. Ich rufe sie an, wir werden darüber reden, wie die Verhandlungen laufen. Es gibt wieder natürlich die Themenkonferenz. Es gibt eine Teamfolge mit Kosa, der aus dem Schnitt erzählt, wie es gerade läuft mit dem USA-Schnitt. Ja, ist kaum auszuhalten, was diese... Am Montag gibt's auch wieder eine Folge mit Martin Lautwein zum Thema, wissen wir noch gar nicht, über eben außenpolitische Situationen, die wir diskutieren oder zu wenig diskutiert werden. Ja, es ist kaum auszuhalten, was wir als extra Content für 3, 5 oder 9 Euro anbieten. Und ich will an dieser Stelle nochmal sagen, für alle, die 9 Euro im Monat bereit sind zu zahlen für Alles muss raus, es gibt ein handsigniertes auf 20 Stück limitiertes Foto per Post für diejenigen, die sich entscheiden, uns so zu unterstützen. Danke an dieser Stelle nochmal. Und viel Spaß jetzt mit der Folge. Muss eure Ansprache, guck mal, die Ansprache, also der Erfolg konservativer und rechter Kräfte basiert darauf, dass sie polarisieren und harte Ansprachen wählen. Müsstet ihr als Brot für die Welt sagen, wir machen es nicht gerne, liebe Leute, aber unser Ton wird sich jetzt verschärfen, damit ihr versteht, was wir sagen wollen.
Lieber Thilo, du bist der Medienprofi und wir beraten uns ja auch mit anderen und weil es natürlich ganz wichtig ist, dass wir offensichtlich nicht in der Lage sind, wissenschaftliche Erkenntnisse so zu übersetzen, dass jeder es versteht und daraus auch eine Ableitung, auch Mythen aufzuklären. Also immer diese Rechnung da, die Erneuerbaren sind zu teuer für uns. Das ist natürlich total Blödsinn, wenn man die Klimaschäden mit einrechnet, das ist das Billigste, was wir tun können. Ja, jetzt eine Energiewende können wir uns nicht leisten. Nein, nichts tun können wir uns nicht leisten. So. Ja. Und menschliche Sicherheit ist ja auch ein Thema. Und wer so furchtbar Angst hat, ja, vor Flüchtlingen, die nach Europa kommen, was natürlich auch Quatsch ist, die meisten bleiben in ihren Regionen, ja, sollte aber sehen, dass er nicht Flüchtlinge bekämpfen sollte, sondern Fluchtursachen. Und der Klimawandel ist ein Fluchttreiber. Also von daher, wir haben hier offensichtlich ein großes Kommunikationsproblem und da greifen wir uns als Umweltentwicklungsorganisation auch an die eigene Nase und lass uns gerne beraten.
Also mir fallen gerade 20 TikTok-Formate ein, die man machen könnte, um irgendwie eine größere Reichweite zu bekommen. Also das sind natürlich mal, das Schwierige ist, wir sind in einer Welt aufgewachsen, die moralischer ist und du musst deine eigene, das ist zynisch. Oft ist das, was auf TikTok passiert, zynisch, aber du erreichst die Leute damit.
Ja, das haben wir ja gesehen. Wir haben ja gesehen, dass die Rechtsradikalen da ganz guten wie Rattenfänger da bei den Jugendlichen unterwegs waren. Also das fand ich auch
wirklich... Man hört richtig raus, wie wütend. Wie Rattenfänger!
Aber ja, du hast ja recht. Also diese, ja. Wie gesagt, ich habe noch nicht resigniert. Ich mache den Job da sehr gerne und mit Leidenschaft weiter. Aber ich war da schon auch wütend, wie man mit Lügen und mit Mythen hier durchkommt. Und damit auch davonkommt. Und tatsächlich dann auch noch Wähler mitgewinnen kann mit diesem Thema. Das ist einfach, ich wollte schon sagen, ist nicht fair. Nee, es ist fahrlässig, es ist gefährlich. Es ist brandgefährlich.
Weil du kriegst es ja nicht mehr raus. Es ist jetzt, du hast jetzt 27% laut Umfragen, die AfD wählen. Und sie wählen damit auch eine klimafeindliche Politik.
Ja.
Das kannst du auch auf die USA beziehen, du musst es nicht auf Deutschland beziehen. Du hast jetzt Trump, der erzählt, das ist die größte Lüge aller Zeiten, der Klimawandel. Mhm. Wie viel Bildungsarbeit investiert wurde in den letzten 50, 60 Jahren, diesen Gedanken, dass es eine Lüge ist, rauszubekommen. Jetzt ist er wieder da. Mhm. Und du fängst wieder bei Null an. Also so.
Ja, also es sind immer noch 70%, die die AfD nicht wählen. Und ich weiß, das sagen ja alle, die so an der Demokratie klammern wie ich. Tatsache merke ich aber auch, dass hier auch Auswirkungen haben, die sich direkt auf unsere Arbeiten schon auswirken. So, also zum Beispiel droht Deutschland, die Klima- und Entwicklungsmittel zu kürzen, die direkte Auswirkungen haben werden, eben auf den Ausbau der Erneuerbaren im globalen Süden, aber auch der Schutz der ärmsten Bevölkerungsgruppen vor den Auswirkungen der Klimakrise. Es sind einfach Mittel, die auch für Anpassung an den Klimawandel gedacht sind. So, und wer dann hier steht und sagt, ja, wir machen die Grenzen dicht und hier sollen alle Flüchtlinge wieder raus und so, mal so, Herr, aber ihr durch diese Maßnahme, ja, der Kürzung, das wäre das billigste Geld, was wir investieren könnten, um Fluchtursachen zu bekämpfen.
Also die AfD macht sich die Fluchtursache selbst. Wenn du so willst.
In dem Fall ist es ja nicht die AfD, die das entschieden hat, sondern die Bundesregierung hat das entschieden. So.
Ja.
Also die Bundesregierung, und da ist AfD Gott sei Dank kein Teil davon, sondern die Regierung hat entschieden, dass jetzt eben die Entwicklungs- und Klimafinanzierungsmittel im globalen Süden wohl gekürzt werden und recht erheblich sogar.
Und das würde als Konsequenz haben, eine Fluchtbewegung?
Es würde die Konsequenz haben, dass Menschen nicht mehr in der Lage sein werden, da zu bleiben, wo sie sind, weil ihre Lebensgrundlagen schwinden werden aufgrund von Wetterextremereignissen, die sich so heftigst wiederholen, dass sie nicht mehr schaffen, dazwischen sich zu erholen. Das sehen wir jetzt zum Beispiel in den Philippinen. Also die haben so heftige Taifune, die schaffen es dazwischen nicht mehr auf die Beine zu kommen. Ja. Wir haben das auch in Bangladesch erlebt, genauso wie auch in weiten Teilen Afrikas. Und dann natürlich auch die schleichenden Klimaveränderungen. Hier sehen wir halt eben den Meeresspiegelanstieg, Gletscherschmelze, Wüstenbildung. Das sind natürlich Gründe, warum Menschen da langfristig auch migrieren müssen. Und dann ist halt die Frage, wo können sie nochmal einen Anker werfen? Im Moment sind die größten Fluchtbewegungen ja innerhalb Afrikas. Also von daher, das ist nicht nach Europa, sondern so Äthiopien ist so ein klassisches Land, das wirklich sehr viele Vertriebene aufnimmt. Und der Klimawandel ist nicht der alleinige Fluchtgrund, aber spielt mit oder kann um knapper werdende Ressourcen zwingt die Menschen in die Flucht. Und da ist eben, wenn es gute Anpassungsmaßnahmen gibt, müssen sie erst gar nicht gehen. Wenn sie trotzdem getroffen werden, dafür gibt es jetzt einen Fonds für Klimaschäden, der noch nicht genug gefüllt ist, der würde helfen, dass sie sich sofort nach einem Wetterextremereignis rehabilitieren könnten, könnten also auch bleiben. Oder wenn es nicht möglich ist und sie kommen in die Mobilität, ja, dann ist es wichtig, dass sie schnellstmöglich einen Anker werfen können und das nicht durch Zäune oder irgendwelche militärischen Interventionen, sondern eben, indem ihnen eine neue Lebensperspektive gegeben wird. So. Und das sind die Mittel, die jetzt gekürzt werden, genau die.
Wie habe ich mir das vorzustellen? Also ich bin echt beeindruckt davon, wie du nach 18 Jahren immer noch so feurig darüber redest und nicht wie jemand, der 18 Jahre denselben Job macht und dann so, wir müssen die Gelder müssen bereitgestellt werden, sondern du bist so richtig noch dabei. Also ich bin auch richtig angesteckt gerade.
Sonst könnte ich es nicht machen. Sonst, ich bin jetzt kurz vorm Flug nach Brasilien.
Ich wollte nämlich genau das fragen, diese Flamme, trägst du die da hin jetzt?
Ja, natürlich.
Und was machst du da? Wie sieht deine Arbeit da aus? Also so
Tatsache, die Aufgaben der Zivilgesellschaften, die kann ja ganz unterschiedlich wahrgenommen werden. Viele tragen den Protest auf die Straße. Andere haben so einen Job oder machen diesen Job, den ich habe. Das heißt, ich habe eine Akkreditierung innerhalb der blauen Zone der Klimaverhandlungen. Rot für die Welt hat einen Beobachterstatus.
Erklär mal die Zonen, das habe ich noch heute
Die blaue
Mal.
Zone ist da, wo die Regierungen verhandeln. Dann gibt es noch oft eine grüne Zone, nicht in jedem Land. Also es gibt auch so autokratische Regime, die konnten mal ganz gut auf so eine grüne Zone verzichten, die halt dann ein Tummelplatz ist für zivilgesellschaftliche Stimmen, aber auch zunehmend für die Industrie. Also es kommen viele Vertreter jetzt der erneuerbaren Unternehmen, die dort eben wie so eine Messe, kann man sich das vorstellen, für Erneuerbare. Und dann gibt es nochmal sowas wie zivilgesellschaftliche Gipfel. Und das findet jetzt auch in Brasilien ab heute statt. Da wird es für 3 Tage eben einen zivilgesellschaftlichen Gipfel außerhalb der Klimaverhandlungen geben. Da wurden Räumlichkeiten bereitgestellt und da geht es natürlich wirklich um den zivilgesellschaftlichen Protest in Form von Workshops und Präsentationen, Pressekonferenzen, Podiumsdiskussionen zum Ausdruck zu bringen. So, und Brot für die Welt ist in allen Foren auch vertreten.
Ist ja aber auch richtig groß und bekannt. Das ist jetzt keine kleine.
Nee, wir ermöglichen unseren Partnern aus dem globalen Süden ihre Stimme in diesem Prozess einzubringen und das tun die auf vielfältige Art und Weise, auf friedliche und trotzdem sehr eindrückliche Art und Weise. Und wir helfen ihnen natürlich, Zugang dorthin zu finden. Es ist nämlich gar nicht so billig, zu so einem Klimagipfel zu kommen. Und wir helfen ihnen auch dabei, dass sie ihre Stimmen in die Weltpresse reinkriegen. Ja. Weil das ist nämlich wirklich der Vorteil von diesen Klimaverhandlungen, auch für mich übrigens. Und mit vielen Partnerorganisationen aus dem globalen Süden bin ich akkreditiert im Konferenzzentrum und wir beobachten dort in einem zivilgesellschaftlichen Bündnis mit 2000 Organisationen weltweit die Klimaverhandlungen, die wahnsinnig komplex sind. Es ist auch wirklich ein unmenschlicher Prozess, bei dem es mich auch nicht wundert, dass oft eben unmenschliche Ergebnisse rauskommen. Ein Kernproblem dieser Verhandlungen ist, dass um Entscheidungen zu vertagen oder nicht treffen zu müssen, ja, immer wieder neue Verhandlungsstränge geöffnet werden.
Bäh.
So, das heißt, man braucht auch einfach ganz viele Leute, um diese Verhandlungen möglichst gut mitverfolgen zu können und sie dann auch immer wieder darauf Einfluss zu nehmen. Das können wir. Wir können dort auch Einreichungen machen als Zivilgesellschaft in den Prozess. Wir können natürlich mit den Verhandlern direkt reden, mit unserer deutschen Bundesregierung.
Ist es dann so, also ganz konkret, ist es dann so, dass dann, wenn, also Merz ist ja schon wieder weg, der war
ja, glaube ich, weg, ja.
Aber wenn du jetzt früher gefahren wärst, wäre das dann so, dass du dann so, sie haben eine halbe Stunde mit dem Bundeskanzler und dann isst man Kekse und trinkt ein Glas Wein und redet ganz schnell oder
mit ihm nicht, mit ihm nicht. Tatsache wurde das ja extra so gemacht, dass niemand da ist. Das hat aber was mit der begrenzten Bettenkapazität zu tun in Berlin. Deshalb hat man das Head of State-Segment, also die Regierungschefs, 3 Tage vorher eingeladen, damit die jetzt wieder weg sind und dann die Verhandlungsdelegationen kommen. Aber wir haben hier eine fantastische deutsche Verhandlungsdelegation mit dem Umweltministerium im Lead. Der Staatssekretär Jochen Flasbart hat ein sehr offenes Ohr für die Belange und auch Ideen der deutschen Zivilgesellschaft. Wir sind da in einem regen Austausch, aber auch mit dem Auswärtigen Amt und mit dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Die 3 Ministerien sind dort vertreten.
Aber wie wirklich ganz konkret sieht die Arbeit aus? Hast du dann so 15 Gespräche am Tag, 30 Minuten? Und
ich sitze den ganzen Tag mit einem Knopf im Ohr in den Verhandlungen.
Wirklich,
und da picke ich, ja, aber dann picke ich mir.
Achso, Übersetzung ist es dann, ne? Oder kriegst du die Stimme,
klar,
die dir was
reinsagt? Ja, die dürfen ja in allen UNO-Sprachen reden. Ja. Also da ist ja, also ich spreche jetzt kein fließendes Spanisch oder auch auf Arabisch kann ich noch nicht mich so ganz frei bewegen. Nee. Also im Grunde genommen ist so, viele Statements werden tatsächlich auf Englisch gemacht. Aber es gibt einfach noch viele weitere UN-anerkannte Sprachen, für die es Übersetzung gibt. Und deshalb, wir haben also alle, die wir da sitzen, einen Knopf im Ohr, falls eben jetzt ein Statement in einer anderen Sprache kommt, die wir nicht verstehen. Und dann teilen wir uns dort auf in Arbeitsgruppen, wer welchen Verhandlungsstrang mitverfolgt. Ich mache meistens den zu Klimaschäden, wobei ich jetzt im Belem Tatsache den zum globalen Anpassungsziel mitverfolge. Und dort schneiden wir dann mit, was Regierungen sagen, wer möglichst progressiv auftritt oder wer auch blockiert die Verhandlungen, suchen dann den Dialog mit den Verhandlungsdelegationen und aber auch mit der deutschen Bundesregierung und dann natürlich die Arbeit mit der Presse, weil das ist einfach das stärkste Sprachrohr für mich. Also wenn eben, und die deutsche Presse ist da gut vertreten, bin auch tatsächlich da sehr zufrieden, dass ich da gut gehört werde, auch unsere Partnerorganisation.
Du kannst aber auch gut, ich stelle das fest im Gespräch mit dir, man hört dir gerne zu. Also es macht, also ich kann dir...
Ach, echt? Auch mein saarländischer Dialekt?
Ja, ja, wir sind in Minute 38 unseres Gesprächs und ich fand es noch keine Sekunde langweilig und ich konnte jedem Gedanken folgen und bin noch nicht abgedriftet, was durchaus in Interviews auch passiert, dass man im Kopf abdriftet. Also man hört dir schon auch gerne zu.
Ja, danke. Freut mich wenigstens das, ja. Wenn jetzt,
man hört dir gerne zu, aber die Welt steht trotzdem in Flammen.
Ja, ist so, ja, so ist es. Ja, man kann dann viel reden, aber ins Handeln kommt man, also ins Handeln kommen dann trotzdem meine Zuhörer nicht immer. Nee, also nochmal so, also die Macht des Wortes ist tatsächlich das wirksamste, schärfste Schwert, was ich habe, ist tatsächlich, dass man dort mit der Presse redet. Ich hatte da auch schon mal so skurrile Begegnungen, dass zum Beispiel in einer Nacht ein Komma in einen Satz, der besonders für das Anliegen der ärmsten Staaten wichtig war, da ging es dann konkret, dass eben die Anerkennung von Klimaschäden reinverhandelt wird und ein Komma im Satz hat das verhindert. Und ich habe das dann der deutschen Presse erklärt, welche völkerrechtliche Bedeutung es hat, wenn jetzt ein Komma in diesem Satz dort steht. Mhm. Und dann hat auch wirklich damals der Entwicklungs...
Wie war denn der Satz? Weißt du den noch?
Ja, es ging tatsächlich, ja, natürlich weiß ich den noch, ja. Weil der jetzt einfach über Jahre mich beschäftigt hat und es ist ganz schlimm zu sehen, dass jetzt sozusagen die Bedeutung immer mehr verwässert wird. Es ging darum zu verstehen, dass Klimafinanzierung für Anpassungsmaßnahmen nicht genug sind, um auch noch Klimaschäden damit zu finanzieren. Weil sonst kannibalisiert man denselben Geldtopf, ja, und es bleibt weniger Geld übrig für die Anpassung und auch kein Geld für Klimaschäden. Es ging darum, klar zu machen, hey, Anpassungsmaßnahme ist, du hast einen Brunnen und du baust einen Zaun drum. Mhm. Der Zaun ist die Anpassungsmaßnahme. Aber wenn ein Kind jetzt in den Brunnen reinfällt, dann braucht man neues, frisches Geld und man braucht neue Maßnahmen. Also dann braucht man irgendwie den THW, der dann kommt, den Brunnen geht und das Kind rausholt. So. Also es ist im Durchschnitt 4-mal teurer.
Mhm.
Und da hat natürlich Industriestaaten Angst, dass es jetzt ein Blankoscheck bedeutet, dass sie bei jedem Wetterereignis zur Kasse gebeten werden. So, und die haben also kontinuierlich dieses Komma da rein verhandelt, um klarzumachen, es gibt Klimafinanzierung, die gilt einmal, ist derselbe Pott für Anpassung und die Klimaschäden müssen davon auch noch bezahlt werden. Das ist natürlich
das macht
viel
ja,
zu
umso
wenig
länger,
gewesen.
Das, umso länger die Zeit vergeht, werden ja die Klimaschäden immer höher. Das heißt, immer mehr Geld wird ausgegeben für die Klimaschäden. Das heißt, der Topf wird immer weniger benutzt
Richtig.
Werden
ja.
für sozusagen
ja.
Schutz.
Richtig. Und dann wollen sie sich da noch ein Kreuzchen dran machen, dass sie sowohl für Anpassung wie für Klimaschäden Geld bereitstellen, was ja im Moment auch so im Moment in der Praxis auch so gemacht wird.
Ja. Ne?
Also von daher ist das natürlich eine sehr klimaungerechte Sache und entspricht nicht den Bedürfnissen der ärmsten Bevölkerungsgruppen. Aber dann hat auch wirklich der Entwicklungsminister Müller dann zum Telefon gegriffen und hat sein Team vor Ort gefragt, warum Brot für die Welt sich über ein Komma aufregt, und dann sollen sie halt gucken, dass das Komma verschwindet. So.
Ja.
Tatsache ist es dann auch gelungen, jetzt vor 3 Jahren, was ein großer Erfolg auch ist, von wegen, was bringen diese Verhandlungen? Sie bringen nach wie vor auch etwas. Sie bringen nicht das, was sie sollen und was sie müssten, gemäß der Notwendigkeiten, aber trotzdem passiert was. Ne? Und es wurde ein Fonds für Klimaschäden geschaffen, da wurde jetzt auch schon Geld eingezahlt, was gut ist. Es ist zu wenig, aber es muss mehr. Aber es ist trotzdem da, und auch die Klimaschutzpläne der Staaten, die bis gestern eingereicht worden sind, sind substanziell besser geworden. Sie reichen trotzdem nicht, um die Emissionslücke zu schließen. So.
Mhm.
Aber deshalb halte ich an diesem Prozess noch fest, weil ich sehe, dass es wirklich immer noch wichtiger ist, diesen Prozess zu haben. Ich bin übrigens ganz getroffen, ich bin ein großer Fan von Apokalypse und Filterkaffee. Und Micky Beisenherz hat jetzt, also gerade jetzt auch noch in dieser Woche, wo ich mich jetzt auf Vollgas auf diese Verhandlungen belemme, einarbeite und massive Vorbereitungen, also die Workload war sehr hoch,
ja.
letzten Wochen. Und er meinte so, ja, und dann höre ich jetzt schon die politischen Kommentatoren, die sagen, ja, ist nichts bei rumgekommen, aber trotzdem besser den Prozess zu haben als nicht, dann lässt man es besser bleiben. Ja, und was ist dann die Alternative? So, und ich bin großer Fan von Micky Beisenherz, und ich glaube, der tickt auch so, ich kenne ihn nicht, du vielleicht schon.
Ja.
Ja, siehst du, und ich wette, der tickt so wie du und ich, und
Natürlich.
Der ist keiner, der die Klimakrise verleugnet. Aber wer hat einen anderen Prozess zu bieten? Wir brauchen den internationalen Druck, und vor allen Dingen, ganz wichtig, wir brauchen den Druck der Bedürftigen. So, und das kriegst du in G20, G7, G8-Treffen nicht hin. Es müssen die kleinen Inselstaaten, es müssen die afrikanische Gruppe, es müssen die 50 am wenigsten entwickelnden Staaten mit am Verhandlungstisch sitzen, denn sie sind der Motor für Ambitionen.
Mhm.
So, und wenn du, und wenn es ist ja schlimm genug, dass es keinen anderen Prozess gibt, aber trotzdem, die Weltpresse schaut auf diesen Prozess, bewertet ihn, es ist richtig, es kommt zu wenig bei rum, und deshalb, ich halte an dem Prozess fest, aber mit Reformen.
Mhm.
Es muss mehr Verbindlichkeit in diesen Prozess rein, das ist klar, wer da hinkommt, muss seine Hausaufgaben zu Hause gemacht haben. Es ist ein Paris-Abkommen, es ist ein völkerrechtlich bindendes Abkommen, das auf Freiwilligkeit setzt, und jetzt schau dir das mal an, die USA ist ausgetreten und sonst niemand. Also Saudi-Arabien ist selbst noch mit drin und so. Also es ist kein Domino-Effekt eingetreten,
ja.
den Trump sehr gerne ausgerichtet hätte. Und warum ist es nicht eingetreten? Weil im Grunde genommen jeder, der von Wirtschaft irgendwas versteht, weiß, dass die Zukunft den Erneuerbaren gehört. Und Trump muss an seinem fossilen Geschäftsmodell aber mit aller Gewalt festhalten,
ja.
mit seinen Bills Trill Baby Trill, damit er noch irgendwas hinten rausgedrückt bekommt. Im Grunde genommen ist dieser Kampf von ihm, das ist noch wie so ein Dinosaurier, der kurz vorm Aussterben noch mal Größenwahnsinn zeigt. Die Messe ist gelaufen. Und von daher ist es richtig, an diesem Prozess festzuhalten international, an dem noch alle, bis auf die USA, mitverhandeln. Und wir brauchen aber Reformen, die es ermöglichen, dass da was rauskommt. Und eine ganz wichtige Reform, das geht übrigens auf die Kappe von Angela Merkel, die hat es vor 30 Jahren hier in Berlin leider gegen die Wand gesetzt. Wir brauchen Entscheidungen, die auf dem Mehrheitsprinzip basieren. So, und das ist ein Architekturfehler, der bei der COP1, damals in Berlin ausgerichtet, ja. eben falsch eingetütet worden
Krass,
ist.
Die erste war in Berlin.
Die war in Berlin, und da hat Angela Merkel eben zugestimmt, dass es nur im Konsens geht. Also alle müssen einer Meinung sein, sonst gibt es keine Entscheidung. So, und das kannst du mit fast 200 Staaten nicht machen. So, wir brauchen Mehrheitsentscheidungen.
Boah, weißt du, wie ich mir das vorstelle? Das stelle ich mir vor wie diese AStA-Versammlung in der Uni. wo so nie zu irgendeinem Ergebnis kam, weil irgendwie jede einzelne Position gehört wurde und da das einfach nichts gebracht hat dann am Ende. Ich bin dann auch, hab das dann auch verlassen.
Ich glaube, I feel you, brother. Yeah. I feel you. Und ich würde auch denken, dass wir aus dem Reden rauskommen müssen, jetzt ins Handeln. Es gibt ja auch eigentlich gar nicht mehr so viel Grund zu reden.
Ist ne? ja alles gesagt eigentlich,
ist
oder?
Ist alles gesagt, ja. Und jetzt brauchen wir aber auch wirklich diese Lichtgestalten, die rauskommen.
Das wollte ich nicht abschließen.
Forefront Runners, ja. Ne? Wir sehen jetzt, China setzt massiv auf den Ausbau der Erneuerbaren. Wir haben Erfolgsgeschichten. Es gibt jetzt einfach mehr die Nutzung von Strom aus Erneuerbaren als aus den Fossilen. Ja, wird auch noch ordentlich zugebaut bei den Fossilen. Riesenproblem ist das. Aber im Grunde genommen haben wir durchaus Erfolgsgeschichten vorzuzeigen. Und auf der anderen Seite haben wir eine große Erkenntnis mittlerweile, was der Klimawandel für Auswirkungen auf die menschliche Sicherheit hat. Und wenn man das zusammenrechnet, dann weiß man eigentlich, was zu tun ist.
Gibt es einen Moment, wie lange wirst du da sein?
Bis zum Schluss. Ich komme zurück am 24. November, Montag ist das ja.
Genau. Also ja. 2 Wochen ungefähr. So.
Ja. Ich bin verreisen. Ja.
Hast du einen Off-Tag? Ja. Kannst du da auch einmal ein bisschen spazieren?
Nee. Hab keinen Off-Tag. Nein, das sind die Verhandlungen, die gehen ja auch die ganze Nacht durch. Ne? So, und jetzt haben wir da aber gute Möglichkeiten, also noch im Gegensatz vor 18 Jahren ist also Social Media, die ganzen Signal- und WhatsApp-Gruppen, die sind wirklich in Google Docs zu arbeiten und so. Das ist also, unsere Arbeit wird enorm erleichtert, indem wir jetzt einfach abwechselnd in Schichten arbeiten können.
Das ist ja krass, das ist Schichtbetrieb Klimaschutz.
Ja, sicher. Ja.
Also 24 Stunden wird da gearbeitet?
Ja. Und,
Alter.
Und das ist auch ein Problem von wegen Reformbedarf. Ist natürlich ganz unfair, dass Deutschland kam dann auch mal irgendwie mit einer Delegation von 170 Personen. Tuvalu hat 2 Verhandler. So, und dann ist ja klar, dass ja. aus Erschöpfung die ärmsten, verletzlichsten Staaten.
Und Tuvalu ist ja, glaube ich, einer der ersten Staaten, der verschwindet.
Ja, das ist eine traurige Gewissheit. Ja, ne? Also sie sind einfach am vulnerabelsten von allen. Ich war 2-mal in Tuvalu, ich habe eine besondere Bindung auch zu denen, auch mit dem der Klimaminister von Tuvalu ist seit Jahren enger Freund von mir. Und es ist wirklich ganz furchtbar, wie betroffen sie sind. Und es ist tatsächlich so, sie sagen, wenn Tuvalu sicher ist, ist auch der Rest der Welt sicher. Und es stimmt.
Ja.
Ja, sie werden die Ersten sein, die am heftigsten betroffen sind.
Also gibt es ja auch aktuell wirklich, ich glaube, es gibt so ein Angebot von Australien, ne, dass die Menschen dort hin können. Aber die Menschen wollen gar nicht dorthin. Die wollen, also nicht jetzt so pauschal kann ich das nicht sagen, aber sie wollen ihre Heimat behalten.
Sie wollen ihre Heimat behalten und schreien das auch lautstark durch alle Kanäle, sind da auch ganz klar. Also übrigens der Klimaminister, der war damals auch, bevor er Minister wurde, noch Teil der Zivilgesellschaft, war von Tuvalu hier im Bundestag und der hat dort auch klar gesagt, also hab keine Angst, also von uns will keiner hier nach Deutschland kommen. Wir möchten in unserem Kulturraum bleiben. Und die haben sich jetzt viel umgeschaut, ob sie vielleicht in Fidschi auf eine höher liegende Insel umziehen könnten, wie Kiribati. Mhm. Die haben sich Land gekauft in Fidschi und versuchen dort jetzt 20% ihrer Bevölkerung umzusiedeln. Aber auch da ist noch keiner freiwillig gegangen. Und seit es das Abkommen von Tuvalu mit Australien gibt, sind tatsächlich jetzt schon einige gegangen, aus Angst wirklich vor den Auswirkungen des Klimawandels auf Tuvalu. Und es gibt trotzdem noch viele Anstrengungen, um Tuvalu halbwegs abzusichern, auch große Anpassungsprojekte, die dort momentan noch laufen. Ja.
Ich wünsche dir viel Erfolg und ich danke, dass du so kurz bevor du abreist, nochmal hierher gekommen bist, um mit mir darüber zu reden. Und du hast nochmal jetzt irgendwie, hast mich wieder ein bisschen fresher gemacht. Also dieses Anfangsgespräch mit so, eigentlich interessiert es mich auch gerade nicht mehr so richtig, warum kriege ich davon selber nicht mehr so richtig was mit, ist jetzt wieder weg. Hast du hinbekommen.
Dankeschön. Ja, wenn es mit dir klappt, dann hoffentlich auch mit allen anderen.
Ich überlege gerade, ich weiß gar nicht, ob du die Nerven haben wirst, aber ob man so ein ganz kleines Mini-Gespräch, wenn du vor Ort bist, dass man sagt, 15 Minuten für die Patreons.
Natürlich.
Sehr gut. Also,
da freue ich mich.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wer Patreon-Mitglied ist, bekommt, machen wir sogar ab 3 Euro, sozusagen die kleinsten Patreons bekommen das auch, dieses Gespräch. Ich rufe dich an, wir quatschen, du erzählst, wie die Situation vor Ort ist. Da freue ich mich drauf.
Ich freue mich sehr.
Gut.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bitte. Zum Beispiel, indem ihr bei Spotify auf die Glocke klickt und empfehlt uns auf jeden Fall weiter. Ihr möchtet uns Feedback, Lob oder Kritik schicken oder habt sogar einen Themenvorschlag? Kein Problem. Schreibt uns einfach eine Mail an amr@pqpp2.de. www.klimapodcast.de oder ihr schickt uns eine Nachricht auf Instagram. Folgt uns dafür auf Instagram unter unserem Alles muss raus-Kanal. Wenn euch Alles muss raus gefällt, unterstützt uns gerne auch auf Patreon. Dort versorgen wir euch mit exklusiven Podcast-Folgen, unseren Themenkonferenzen, Specials zu unseren Drehs und anderen tollen Extras. Alle Links findet ihr unten in den Shownotes. Neue Folgen erscheinen donnerstags auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Alles muss raus ist eine Produktion von PKPP2 GmbH. Redaktion: Luca Lau, Katharina Merzenich, Thilo Mischke, Marlon Plaas. Audioproduktion und Musik: Leo Ebert Glang. Moderiert wird Alles muss raus von mir, Thilo Mischke. Wenn du bei uns werben möchtest, findest du mehr Infos unten in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Disclaimer: Dieser Podcast ist ein zeitaktuelles Dokument. Informationen und Perspektiven können sich mit der Zeit verändern. Bitte beachte, dass sich neue Erkenntnisse oder Entwicklungen auf die hier besprochenen Themen auswirken können.